Es gibt zwei Dinge, könnt ihr mich ein bisschen leiser machen? Ich habe den Eindruck, dass ich gleich übersteuere. Gut, es gibt zwei Dinge, die mich wirklich aufregen. Erstens Leute, die maßlos übertreiben und zweitens, wenn ich beim Joggen geblitzt werde. Ich begrüße euch zu unserer vorletzten Einheit in unserer Themenreihe Fisherman's Friend. Vorweg habe ich ja schon gesagt, hätte eigentlich der Chris hier stehen sollen. Der hat mir am Dienstag geschrieben, dass er heute leider nicht kann, wie gesagt. Und deswegen habe ich sein Team übernommen. Und ich habe erst so gedacht, och, eigentlich ja ganz nett. Da darf ich auch noch mal was zu Petrus sagen. Ist ja schließlich eine Person, mit der ich mich sehr gerne in der Bibel identifiziere. Eine Person, in deren Leben man ganz viel verstehen kann, was es bedeutet, mit Jesus unterwegs zu sein. Das war ja schließlich auch der Grund, warum wir ihn als Aufhänger, quasi als Angelhaken für unsere Fisherman's Friend-Reihe gewählt haben. Also habe ich dem Chris gesagt, kein Problem, ich kümmere mich drum. Und dann habe ich gesehen, um welche Geschichte es heute geht. Naja, was soll ich sagen? Die Geschichte, die wir uns heute anschauen, gehört für mich zu den krassesten Geschichten im Neuen Testament. Das ist eine dieser Geschichten, über die man beim Lesen so stolpert und sich denkt, what? Tatsächlich ist es sogar so, dass wenn ich eine Geschichte aus dem Neuen Testament entfernen oder wenigstens ein bisschen umschreiben dürfte, wäre diese Geschichte ziemlich weit oben in meiner Auswahl. Und eigentlich geht es in dieser Geschichte auch gar nicht in erster Linie um Petrus, sondern um ein Ehepaar namens Hananias und Sapphira. Aber hört selbst. Ich habe das übrigens zum Mitlesen hinten auch. Ja, wunderbar. Ich lese. Auch ein Mann namens Hananias und seine Frau Sapphira verkauften ein Stück Land und Hananias stellte der Gemeinde einen Teil des Erlöses zur Verfügung. Aber mit dem Einverständnis seiner Frau gab er diesen Betrag als Gesamterlös aus, während er in Wirklichkeit einen Teil für sich behielt. Als er das Geld vor den Aposteln niederlegte, sagte Petrus zu ihm, Hananias, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet und dich von ihm dazu verführen lassen, den Heiligen Geist zu belügen? Warum hast du uns verheimlicht, dass du einen Teil vom Erlös deines Grundstücks für dich behalten hast? Niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen. Es war ja dein Eigentum. Und nach dem Verkauf stand es dir frei, mit dem Erlös zu machen, was du wolltest. Was hat dich nur dazu gebracht, so zu handeln? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Als Hananias diese Worte hörte, brach er tot zusammen. Es war ein Ende, das bei allen, die davon erfuhren, tiefes Erschrecken auslöste. Wer hätte das gedacht? Einige junge Männer unter den Versammelten traten zu dem Leichnam, wickelten ihn in ein Tuch und trugen ihn hinaus, um ihn zu begraben. Nachdem etwa 3 Stunden vergangen waren, kam die Frau von Hananias. Sie wusste nichts von dem, was geschehen war. Sag mir, fragte Petrus sie, ist das der volle Betrag, den ihr für euer Grundstück bekommen habt? Ja, erwiderte Sapphira, das ist der volle Betrag. Da sagte Petrus zu ihr, warum seid ihr beiden übereingekommen, den Geist des Herrn herauszufordern? Hörst du die Schritte vor der Tür? Die Leute, die deinen Mann begraben haben, kommen gerade zurück. Sie werden auch dich hinaustragen. Im selben Augenblick sank Sapphira zu Boden und starb. Und als die Männer hereinkamen, sahen sie ihren Leichnam zu Petrus Füßen liegen. Da trugen sie sie ebenfalls hinaus und begruben sie an der Seite ihres Mannes. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott ergriff die ganze Gemeinde und genauso erging es allen, die von diesem Vorfall erfuhren. So, bevor ich weitermache, dreh dich doch mal bitte zu deinem Nachbarn um, schau ihm in die Augen und sag ihm, ich weiß, manchmal sieht es nicht so aus, aber Gott ist gut. Mach das jetzt mal bitte. So, um es wieder auszunorden, alles klar. Fassen wir zusammen. 2 Menschen sterben. Der Grund, sie haben ein Stück Land verkauft, aber nicht den ganzen Erlös der Gemeinde gespendet. Diese Schlingel. Sie haben einen Teil, keiner weiß wie viel, für sich zurückbehalten und als das ans Licht kommt, fallen sie auf der Stelle tot um. An dieser Stelle dürfte ich die Kollekteneinsammler noch mal kurz bitten, rumzugehen. Wir nehmen diesmal auch Kreditkarten mit PIN, wir nehmen Autoschlüssel und dann schauen wir mal, wer am Ende noch steht. Natürlich nicht. Zwei Leichen im Gemeindezentrum, die ganze Gemeinde völlig verstört über das, was da gerade passiert. Ich höre da immer so ein bisschen krisselig da vorne hier. Die ganze Gemeinde total verstört über das, was da gerade passiert ist. Wie konnte es dazu kommen? Vielleicht erinnern sich ja einige von euch noch an unsere Alltagsrüstzeit in der ersten Jahreshälfte. Da haben wir über die ersten vier Kapitel der Apostelgeschichte gesprochen. Worum ging es da? Nur mal ganz kurz zur Rekapitulation. Nach der Auferstehung von Jesus und seiner Rückkehr in den Himmel fangen seine Freunde, die Jünger an, auch Apostel genannt, von Jesus zu erzählen. Und viele Menschen, die das hören, fangen an, diese Botschaft zu glauben. Sie fangen an, daran zu glauben, dass Jesus, der Sohn Gottes, für ihre Schuld gestorben ist. Sie fangen an zu glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und mit diesem Sieg über den Tod auch ihnen Leben nach dem Tod schenken kann. Und sie fangen an zu glauben, dass dieser Jesus wiederkommen wird, um sie in eine neue Welt ganz nah bei Gott zu holen. Und Gott bestätigt das durch Wunder und die Gemeinde wächst rasant und nicht allen gefällt es. Ganz besonders so diesen religiösen und politischen Machthabern zu der Zeit. Und so sehen sich die ersten Christen ziemlich schnell mit Widerständen von außen konfrontiert. Aber anstatt, dass sich die erste Gemeinde einschüchtern lässt, wächst sie noch enger zusammen. Sie beten füreinander, sie stehen füreinander ein. Und das auch ganz praktisch. Gegen Ende des vierten Kapitels der Apostelgeschichte lesen wir, die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Nicht ein einziger betrachtete irgendetwas von dem, was ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist und die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade in reichem Maß. Und dann wird noch von einem Mann berichtet, der tatsächlich ein Stück Land verkauft, um den ganzen Erlös der Gemeinde zu spenden. Und das ist das Setting, in dem unsere Geschichte von Hananias und Sapphira stattfindet. Eine Gemeinde, die fest im Glauben steht und selbst den äußeren Widerständen standhält. Die Gemeinde wächst und da kommen Leute zum Glauben, denen geht's schlecht. Die haben nicht genug, um sich zu ernähren. Die haben nicht das Nötigste zum Leben. Und um Hananias und Sapphira fangen plötzlich sämtliche Leute an, ihren Besitz zu verkaufen und den Erlös zu spenden, damit diesen Menschen geholfen wird. Und irgendwo so in diesem Rahmen muss es wohl passiert sein, dass Hananias und Sapphira angefangen haben, so einen gesellschaftlichen Druck zu empfinden, so diesen Gruppenzwang, auch etwas tun zu müssen. Wie sieht das denn aus? Alle in dieser Gemeinde sind so großzügig und wir behalten unseren ganzen Besitz für uns. Was sollen die Leute denn von uns denken? Und auf der anderen Seite scheinen die beiden aber auch ganz unsicher zu sein. Da verkaufen jetzt die ganzen Gemeindemitglieder ihr Hab und Gut, weil sie glauben, dass Jesus bald wiederkommt und sie somit den anderen helfen können. Aber was ist, wenn dieser Jesus nicht wiederkommt? Oder nicht so schnell? Was, wenn das noch ein bisschen dauert? Was, wenn wir irgendwann nicht genug haben, aller Grundbesitz verkauft ist und das Geld ausgegeben ist? Man kann ja das, was man hat, nur einmal verkaufen. In der Regel. Wir müssen uns doch auch absichern. Wir müssen doch auch an die Zukunft denken. Und in dieser Zerrissenheit stehen sie und dann haben sie eine Idee. Lass uns doch einfach etwas von dem Verkaufserlös für unsere Sicherheit zurückbehalten. Aber so tun, als ob wir alles geben würden. Und das tun sie. Und zuerst Hananias und später auch Sapphira kommen zu Petrus und behaupten, sie hätten alles gegeben. Und Petrus, der von Gott irgendwie gezeigt bekommen hat, dass hier was nicht stimmt, stellt sich jeweils zur Rede und in diesem Moment fallen beide tot um. Mein Ansatz für eine Erklärung. Ich persönlich finde diese Geschichte etwas übertrieben. Zwei Menschen werden eines Betrugs überführt und mit dem Tod dafür bestraft. Wobei mir aufgefallen ist, dass es gar nicht so klar ist, wer für den Tod der beiden eigentlich verantwortlich ist. Weder steht dort, dass Petrus sein Langschwert für kurze Prozesse gezückt hätte, noch, dass Gott in seinem Zorn die beiden einfach ausgelöscht hätte. Das steht da nicht. Sie fallen einfach tot um. So wie als wäre ihr Tod die natürliche Konsequenz dessen, was sie gerade getan haben. Aber was haben sie denn getan? Sie haben vorsätzlich vorgetäuscht, frommer zu sein, als sie waren. Sie haben versucht, andere in geistlicher Hinsicht zu täuschen. Und wie nennt man das? Das nennt man Heuchelei. Kommt man nicht. Und als ich in der Vorbereitung dieses Wort niedergeschrieben habe, musste ich erst mal einen Moment innehalten. Heuchelei. Jesus hat immer wieder von Heuchelei gesprochen. Bei aller Liebe, die er den Menschen entgegengebracht hatte, sobald Heuchelei im Spiel war, hat er sich entschieden dagegen gestellt. Er sagt, wir sollen nicht wohltätig sein wie die Heuchler, die mit ihren guten Taten prahlen. Er sagt, wir sollen nicht beten wie die Heuchler, die gerne vor vielen Menschen große Gebete sprechen. Er sagt, wir sollen nicht an anderen rumkritisieren, ohne uns einzugestehen, dass auch wir unsere Baustellen haben. Er bezeichnet die Schriftgelehrten als Heuchler, weil sie zwar die Gebote Gottes predigen, sie aber immer zu ihrem eigenen Vorteil auslegen und verbiegen. Sie quasi den anderen immer nur aufdrücken. Und er warnt seine Zuhörer davor, es ihnen nachzumachen. Ich glaube, es gibt nichts, was Jesus so sehr hasst wie Heuchelei. Aber warum? Und was ist das überhaupt? Das Wort für Heuchler ist im Griechischen das gleiche Wort, das auch für Schauspieler verwendet wird. Hypokritis. Das ist jemand, der eine Rolle spielt. Was er tut, ist nicht echt. Und wenn etwas nicht echt ist, hat es nichts mit der wirklichen Person zu tun. Heuchelei ist fromme Schauspielerei. Das ist genau das Gegenteil von Authentizität, von Echtsein. Und zum Glück sind wir ja nicht solche frommen Schauspieler, aber lasst uns trotzdem noch einmal den Fall von Hananias und Sapphira betrachten. Wie sieht denn ihre fromme Schauspielerei aus und was steckt da eigentlich dahinter? Versucht das mal so ein bisschen aufzudröseln in Schein und Sein. Also es ist ganz offensichtlich, sie haben Großzügigkeit vorgetäuscht. Indem sie etwas Wertvolles verkauft haben und so getan haben, als hätten sie alles davon gespendet. In Wirklichkeit aber waren sie geizig. Ja, sie haben was gegeben, schon klar, aber gerade so viel, um die anderen glauben zu lassen, dass es alles gewesen ist. Sie haben Demut vorgetäuscht. Demut bedeutet, dass man mit sich und mit Gott so weit im Reinen ist, dass man offen ist für die Bedürfnisse der anderen. In Wirklichkeit aber waren sie stolz. Denn das Einzige, um das es ihnen dabei ging, war eigentlich ihr eigenes Ansehen. Sie haben Gottvertrauen vorgetäuscht. Weil das ist ja schon auch ein Wagnis, etwas Kostbares wie Grundbesitz zu verkaufen und den Erlös Gott zur Verfügung zu stellen. Wie gesagt, das hast du dann einfach auch nicht mehr in deiner Hand. Du vertraust es Gott an. Aber in Wirklichkeit haben sie Zweifel. Sie zweifeln daran, ob es ob Gott sie dann auch wirklich versorgen kann. Deswegen wollen sie selbst vorsorgen. Und kleine Anmerkung am Rande, aus mangelndem Vertrauen auf Gott, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, ist keine gute Idee. Die ganze Bibel ist voll von Geschichten von gescheiterten Versuchen. Sie haben Ehrfurcht vor Gott vorgetäuscht. Ich schreibe mal Gottesfurcht. Das heißt nicht, dass ich Angst vor Gott habe oder Angst vor Gott haben soll, aber so, dass ich Ehrfurcht habe, dass ich ihn anbete, dass er mir wichtig ist. Ich erkläre es gleich nochmal. Gottesfurcht. Also, dass Gottes Meinung über ihr Leben das Maß der Dinge für sie ist. Aber in Wirklichkeit haben sie Angst vor der Meinung der Menschen. Und das ist für sie eigentlich maßgebend. Schreibt mal Menschenfurcht. Sie haben Gerechtigkeit vorgetäuscht. Eine Gerechtigkeit, die gegen die ungerechte Verteilung von Lebensgrundlagen vorgeht und dabei eigene Nachteile auch in Kauf nimmt. In Wirklichkeit aber sind sie selbstgerecht. Weil sie der Meinung sind, ich kann doch mit meinem Besitz machen, was ich will. Das ist doch meins, geht die anderen noch gar nichts an. Und vielleicht ganz wichtig, sie haben Liebe vorgetäuscht. Sie haben Liebe vorgetäuscht gegenüber den Armen. Und Liebe kostet immer etwas. Und Jesus weiß das am allerbesten. Die Liebe zu den Menschen hat ihn das Leben gekostet. Und das Gegenteil von Liebe, bitte merkt euch das, ist nicht Hass. Das Gegenteil von Liebe ist Halbherzigkeit. Du bedeutest mir alles, du bist mir egal oder du bist mir nicht so wirklich wichtig. Und genau das trifft auch auf Hananias und Sapphira zu. Ja, schon schlimm die Situation mit den Armen in der Gemeinde, aber so wirklich ist das jetzt ja auch nicht mein Problem, oder? Und wahrscheinlich könnte man diese Liste noch fortführen. Und um die Geschichte in ihrer Heftigkeit erträglicher zu machen, könnten wir uns jetzt darum bemühen, Hananias und Sapphira immer mehr in diese böse Ecke reinzustecken, damit wir jemanden haben, auf den wir mit dem Finger zeigen können und sagen, ja genau, die haben das ja auch irgendwie verdient, ne? Um diesen Tod von ihnen zu rechtfertigen. Ist immer leicht, wenn man einen Bösewicht hat, der es verdient hat. Aber wenn ich mir die Begriffe hier auf dieser Sein-Seite so anschaue, dann muss ich mir eigentlich eingestehen, dass ich sehr viele, wenn nicht sogar alle diese Begriffe von mir selbst kenne. Ich halte mich eigentlich schon auch für großzügig, aber manchmal bin ich doch auch froh, dass ich mein Portemonnaie im Auto vergessen habe, wenn die Kollekte rumgeht. Und übrigens, ist Geld nicht das Einzige, womit man geizig sein kann. Ist genauso auch mit Zeit, Talent, Engagement. Das sind ebenso begrenzte Güter, die wir besitzen und die wir manchmal lieber so für uns behalten. Womit wir sehr sparsam sind. Ich weiß, dass ich sehr stolz sein kann. Die anderen können doch froh sein, dass ich mich mit ihnen abgebe. Und woher wollen die ja nicht wissen, dass ich eingebildet bin? Ich rede doch gar nicht mit denen. Und ich habe auch manchmal Zweifel daran, ob Gottes Plan für mich wirklich immer so gut ist. Und ob ich nicht besser daran tue, einfach das zu tun, was ich für richtig halte. Obwohl ich vielleicht spüre, dass Gott andere Gedanken hat. Und ich mache mir auch ganz oft eine Platte, was Menschen eigentlich über mich denken könnten. Und manchmal traue ich mich dann auch nicht, meine Meinung zu sagen oder zu meinem Glauben zu stehen. Meistens nur um diesen, ach, du glaubst noch, was die Bibel sagt, Reaktion aus dem Weg zu gehen. Und ich bin manchmal ziemlich selbstgerecht und meine Liebe ist manchmal oder manchmal sogar häufiger doch nur ziemlich halbherzig. Bei euch ist es anders, oder? Ja oder naja? Bevor ihr jetzt alle in euren Sitzen versinkt und den Blickkontakt zu mir völlig abbrecht, möchte ich euch was ganz Wichtiges sagen. All diese Dinge hier auf dieser Seite sind für Gott kein Problem. Ja, diese Dinge trennen uns von Gott. Deswegen nennt die Bibel das Sünde. Und ja, Gott wünscht sich, dass aus unserem Geiz Großzügigkeit wird, dass aus unserem Stolz Demut wird, dass aus unserem Zweifeln Gott vertrauen wird, dass aus unserer Menschenfurcht eine Gottesfurcht wird, dass aus unserer Selbstgerechtigkeit echte Gerechtigkeit wird und dass aus unserer Halbherzigkeit echte Liebe wird. Aber zunächst mal ist Jesus für diese traurige Wahrheit hinter unserer Schauspielermaske gestorben. Seit Jesus gestorben und auferstanden ist, ist Sünde für uns Menschen kein Problem mehr. Es wird erst dann wieder zu einem Problem, wenn wir so tun, als wäre sie nicht da. All diese Dinge, die uns von Gott trennen, die alle hier unter dem Deckmantel der Heuchelei geschehen und versteckt sind, die lassen sich so lange nicht ändern, solange wir dabei bleiben, fromme Schauspieler sein zu wollen. Gott ist nämlich ein Gott der Veränderung. Er will uns verändern. Du bist bei Gott an der falschen Adresse, wenn du nach dem Du-darfst-Slogan leben willst, ich will so bleiben, wie ich bin. Ich habe das mal folgendermaßen formuliert. Heuchelei blockiert den Weg der Veränderung. Johannes fasst das in seinem ersten Brief so zusammen: Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Und ja, das ist der unbequemere Weg. Es scheint immer erstmal leichter zu behaupten, es gäbe keine Probleme, als sich dem Problem zu stellen. Aber der Weg des geringsten Widerstands ist immer nur am Anfang asphaltiert. Danach wird's heftig. Richtig heftig, wie wir in dieser Geschichte gehört haben. Noch zwei Gedanken, dann komme ich aber auch endlich zum Schluss. Was machen wir jetzt damit? Wenn es darum geht, wie Gott in unserem Leben Veränderungen geschehen lässt, dann wäre das mindestens eine ganze Themenreihe wert. Ja, das kann man jetzt nicht mit einmal abhaken. Deswegen möchte ich heute nur den ersten und vielleicht den wichtigsten Schritt aufzeigen. Petrus sagt ja zu Hananias, du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Das eigentliche Problem steckt also nicht in unserer Beziehung oder in meiner Beziehung zu den anderen, sondern in meiner Beziehung zu Gott. Ich weiß nicht, ob Hananias und Saphira sich dieser ganzen Dimension bewusst gewesen sind. Manchmal kann es ja sein, dass wir so gute, fromme Schauspieler geworden sind, dass wir sogar uns selbst hinters Licht geführt haben. Dass wir das gar nicht mehr merken. Und der Einzige, der wirklich noch hinter unsere Fassade blicken kann und der wirklich weiß, was echt ist und was nicht, das ist nun mal Gott selbst. Ein Mann in der Bibel, der so wie wir ganz schön viel auf dieser Sein Seite zu verbuchen hat, das war David. Und trotzdem wird er als ein Mann nach Gottes Herzen bezeichnet. Und in seinen Psalmen lesen wir auch ganz viel darüber, wie er mit diesen Schattenseiten seines Lebens umgegangen ist. Er hat sie nämlich mit Gott besprochen. Und wenn du den Eindruck hast, dass dieses Thema heute etwas irgendwie mit dir zu tun hat, weil du an einem Punkt vielleicht noch nicht ganz perfekt bist, dann möchte ich dir gerne ein paar Worte aus einem seiner Psalmen an die Hand geben, quasi als so eine Gebetsvorlage für dich und auch für mich, die uns dabei helfen will, mit Gott darüber ins Gespräch zu kommen. Und das steht in Psalm 139, ein wunderschöner Psalm, aber das sind die letzten Verse aus diesem wunderschönen Psalm. Erforsche mich, Gott. Und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde, und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Wie versprochen, noch ein Gedanke. Eigentlich geht es in unserer Themenreihe ja um Petrus. Über den haben wir heute noch gar nicht gesprochen. Wenn wir in den Geschichten, die wir uns in dieser Reihe anschauen, auch immer was von Petrus lernen wollen, ist natürlich die Frage, was lernen wir jetzt aus dieser Geschichte von Petrus? Sollen wir jetzt möglichst misstrauisch mit unseren ganzen Mitchristen hier umgehen und die alle eher mal so der Heuchlerei verdächtigen, am besten noch den hinterher spionieren und den ganzen Dreck in ihrem Leben aufwühlen, den wir ihnen dann schön unter die Nase reiben können? Mal sehen, wie viele Leute das überleben. Schauen wir mal. Also natürlich nicht. Und Petrus hat auch nichts davon getan. Aber er hat von Gott irgendwie gezeigt bekommen, was Phase ist. Und er hat sich nicht gescheut, das Problem anzusprechen. In diesem Fall sogar ziemlich direkt und mit heftigen Konsequenzen. Das entspricht nicht unbedingt der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Und da bin ich auch sehr froh drum. Wir sind da eher diskret und wir halten uns lieber aus den Angelegenheiten der anderen heraus. Wir wollen ja auch nicht, dass sie sich in unsere Angelegenheiten einmischen. Alles klar, verstehe ich total. Aber es kann durchaus sein, dass Gott dir auch mal aufzeigt, wo du in das Leben eines anderen Menschen hineinsprechen sollst. Und dann sollst du das auch tun. Nicht, dass die Leute danach tot umfallen müssen, wäre schon nicht so super. Aber wenn du merkst, hier stimmt was nicht, dann sprich mit Gott zuerst darüber und sag ihm das. Und frag ihn auch, was zu tun ist und was vielleicht auch du tun kannst. Und wer weiß, vielleicht gebraucht dich Gott, um jemanden aus dieser frommen Schauspielerei rauszuholen. Das tut uns doch nicht gut. Das macht doch nur so lange Spaß, solange es klar ist, dass es ein Schauspiel ist. Sobald es so ein Zwang ist, ist das doch eine Last. Und sobald die Schauspielerei durchbrochen ist, sobald jemand darauf hingewiesen hat, hey, das ist doch alles nur Fake, dann bist du davon frei, weil deine Schauspielerei ist durchschaut. Und vielleicht will Gott uns auch füreinander dafür gebrauchen. Tut es in Liebe, tut es mit Gottes Geist, ja. Dann bin ich ziemlich davon überzeugt, dass wir hier nicht haufenweise Leichen vor uns haben werden, aber vielleicht die ein oder andere Veränderung, die möglich ist. Weil diese Heuchelei durchbrochen wurde. Ich bin am Ende dessen angelangt, was ich euch heute weitergeben wollte. Diese Geschichte ist heftig und sie bleibt heftig. Und vielleicht ist sie es deshalb, damit wir dranbleiben, nachzufragen, Gott, was meinst du damit eigentlich? Was willst du mir damit sagen? Es ist mir Gott sei Dank kein weiterer Fall wie der von Hananias und Sapphira bekannt, wo die Leute dann einfach tot umgefallen sind, weil sie mal was falsch gemacht haben. Aber es war wohl der erste Fall von Heuchelei in der Gemeinde von Jesus. Und Gott sagt mit dieser Geschichte ganz deutlich, ich will keine Schauspieler. Ich will dich, wie du bist. Amen.